Herzlich willkommen zur Telefonkonferenz HSH Nordbank Konzernergebnis H1 2016. Auf Wunsch unseres Kunden wird diese Konferenz aufgezeichnet. Ich übergebe nun an Herrn Ralf Löbe, den Moderator dieser Konferenz.
Ja, sehr vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch meinerseits begrüße ich Sie recht herzlich zur Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz der HSH Nordbank, um Sie durch die Halbjahreszahlen 2016 zu führen, die heute Morgen veröffentlicht wurden. Ich hoffe, dass Sie in gewohnter Art die Gelegenheit hatten, die Investorenpräsentation von unserer Website herunterzuladen. Unser Finanzvorstand Oliver Gatzke wird Sie nun durch die Zahlen führen und Ihnen auch im Anschluss für Fragen zur Verfügung stehen. Damit übergebe ich das Wort an Herrn Gatzke.
Ja, vielen Dank, Herr Löwe. Sehr verehrte Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. Heute von meiner Person das erste Mal an dieser Stelle. Sie sind es gewohnt gewesen, Herrn Ermisch an dieser Stelle zu hören. Wie Sie wissen, bin ich seit Anfang Juli hier in der Funktion des CFOs und freue mich, Ihnen heute die Halbjahreszahlen 2016 präsentieren zu dürfen. Ich würde gerne einsteigen mit der Seite 4, Ihnen ein kurzes Update geben, bevor wir auf die Zahlen kommen, wo wir stehen mit dem Thema Eigentümerwechsel, strukturelle Maßnahmen, EU-Verfahren. Es ist so, dass wir, wie Sie wissen, eine finale EU-Entscheidung hatten. Wir haben, und das hat uns sehr gefreut, zum 30.06. das Länderportfolio, ein Portfolio in Höhe von 5 Milliarden Euro an die Länder übertragen. Was, das werden Sie im Nachgang auch sehen, auch zu deutlich spürbaren Entlastungen auf der Risikoseite der Bank geführt hat. Wir stehen jetzt quasi zum einen vor der Privatisierung, vor dem Privatisierungsverfahren, zum anderen auch vor der weiteren Veräußerung eines Portfolios, des sogenannten Marktportfolios in Höhe von 3,2 Milliarden Euro. Hier sind wir in Vorbereitungen und liegen auch in unseren Zeitplänen und gehen eben davon aus, dass wir jetzt im zweiten Halbjahr 2016 beziehungsweise bis zur Jahresmitte 2017 dann auch diese Transaktion entsprechend abgeschlossen haben werden, was zu weiteren Entlastungen in der Bank führen wird. Mit Blick auf den Eigentümerwechsel muss man natürlich immer sagen, dass wir da nur unmittelbar im Driver-Seat sitzen, insbesondere die Eigentümer werden diesen Prozess natürlich intensiv verfolgen, aber hier gibt es entsprechende Vorbereitungen und wir gehen davon aus, dass der Prozess offiziell Anfang 2017 dann auch beginnt. Ich würde gerne auf die Seite 5 gehen, nochmal einen Blick werfen auf den Portfoliotransfer. Wie gesagt, wir haben 5 Milliarden Euro übertragen an die Länder. Das war ein reines Schifffahrtsportfolio. Der Verkaufspreis für dieses Portfolio lag bei 2,4 Milliarden Euro. Der wurde ermittelt durch die Kommission, die dort diesen Preis quasi vorgegeben haben. Es gab, hieraus ergab sich dann eine Verlustabrechnung gegen die Garantie von in Höhe von 2,6 Milliarden Euro. Durch diese Transaktion, ich habe es eingangs erwähnt, haben wir spürbare Verbesserungen in den Strukturen der Bank zu verzeichnen. Unsere NPE-Quote hat sich gesenkt von 19% auf 16%. Wir haben den US-Dollar-Anteil, es war eine reine US-Dollar-Transaktion, also 5 Milliarden Euro, 8, 9 Milliarden US-Dollar. Wir haben damit unsere sowohl die Kapitalseite als auch die Liquiditätsposition deutlich entlastet. Unsere Sensitivität gegenüber US-Dollar-Schwankungen hat sowohl kapitalseitig als auch liquiditätsseitig deutlich abgenommen. Wir sind in der Lage gewesen, hierdurch, aber auch durch andere Effekte, unter anderem durch die Thesaurierung des Halbjahresergebnisses, die Kapitalquote, unsere CET1-Quote, auf sehr beachtliche 13,5% zu steigern. Ich denke, das ist eine sehr gute Entwicklung. Und wir haben auch jetzt schon im ersten Halbjahr deutliche Entlastungen in der G&V zu verzeichnen, was die Prämienverpflichtungen angeht, da ein Teil der Prämienverpflichtungen an die Holdco übertragen wurde. Würde ich gerne auf die Seite 6 gehen. Ich glaube, nochmal auch mit Blick insbesondere auf den Eigentümerwechsel. Es ist uns hier sehr, sehr wichtig, nochmal herauszustellen, welche Bank hier privatisiert wird. Wir haben, denke ich, eine sehr ordentlich performende Kernbank mit einem Gesamtertragspotenzial von 800 bis 900 Millionen Euro und einem Ergebnispotenzial von 200 bis 300 Millionen Euro. Während wir in der Abbaubank, in der heutigen Restructuring Unit, davon ausgehen müssen, dass sowohl das Ertragsniveau niedrig bleibt, aufgrund des hohen Anteils an ausgefallenen Portfolien, als auch, dass wir hier weiter negative Ergebnisse berichten werden müssen. Wir streben an, für die Gesamtbank eine Cost-Income-Ratio von 45%. Dazu helfen uns die auch von uns vorgenommenen Restrukturierungsmaßnahmen. Und auf der Kapitalseite, Leverage Ratio, gehen wir auch von soliden Zahlen aus. Ich denke, es ist nochmal ganz wichtig, insbesondere hier auch zu differenzieren zwischen Kernbank und Abbaubank, weil das letztlich die beiden Teile sind, die wir dann auch in den Markt geben werden. Zusammen natürlich, wir müssen dann aber eben auch schauen, wie da die Marktreaktion und Resonanz ist. Uns ist insbesondere wichtig, dass wir die Kernbank hier auch weiter nach vorne positiv entwickeln und in der Abbaubank vernünftig das Deleveraging weiter vorantreiben. Komme ich zu den Finanzkennzahlen des ersten Halbjahres, erstmal mit Fokussierung auf die Kernbankaktivitäten. Wir haben den Gesamtertrag steigern können von 424 Millionen auf 555 Millionen Euro, Zinsergebnis sehr erfreulich von 377 Millionen auf 448 Millionen Euro. Die Risikovorsorge ist anders wie in anderen Häusern, das kennen Sie so ein bisschen von uns, positiv. Wir haben hier zwei Effekte zu verzeichnen. Zum einen eine sehr gute Entwicklung, Risikoentwicklung in der Kernbank außerhalb Shipping, also insbesondere Immobilienunternehmenskunden, haben wir Auflösungen zu verzeichnen. Ich denke, das liegt im allgemeinen Trend. Dagegen haben wir im Shipping-Bereich sehr hohe Vorsorgen wieder zum Halbjahr auch gebildet, die aber durch die Garantie kompensiert, teilweise sogar überkompensiert werden. Ich komme da im Detail später darauf zu sprechen. Das Ergebnis vor Steuern liegt bei 261 Millionen in der Kernbank und die Cost-Income-Ratio bei 35 Millionen Euro, sicherlich auch getrieben durch die hohen Gesamterträge, die wir hier verzeichnen können. Wie gesagt und wie vorhin gezeigt, streben wir nachhaltig eine Cost-Income-Ratio von 45% an. Dann gehen wir bitte auf die folgende Seite 9. Dort haben wir Ihnen aufgezeigt die Entwicklung im Unternehmenskundenbereich, zunächst mal mit dem Neugeschäft. Trotz der sehr, sehr schwierigen Wettbewerbssituation und trotz der weiterhin sehr strikten Ertrags- und Risikogesichtspunkte, unter denen wir auch Neugeschäft schreiben, konnten wir das Neugeschäft von 1,3 auf 1,4 Milliarden Euro steigern. Ganz wesentlicher Treiber sind hier, deswegen haben wir es auch nochmal herausgestellt, die Bereiche Energie und Versorger auf der einen Seite und Logistik und Infrastruktur auf der anderen Seite. Wir sind ergebnismäßig im Unternehmenskundenbereich nicht auf Vorjahresniveau, was an drei Dingen liegt. Zum einen ist es so, dass das Vorjahresergebnis von außerordentlichen Sonderfaktoren beeinflusst war. Zweitens haben wir in diesem Jahr ein bisschen weniger Auflösung von Risikovorsorge zu verzeichnen. Die Gesamterträge sind niedriger, das hängt insbesondere am Shipping-Bereich, weil wir hier doch auch aufgrund der Marktentwicklung sehen, dass wir Migration haben, auch in Ausfall, was zu entsprechenden Zinslosstellungen führt. Und der letzte Punkt ist, dass wir im Handelsergebnis durchaus auch aus CVA-Positionen Belastungen haben. Nichtsdestotrotz sind wir mit dem Ergebnis zufrieden. Es liegt im Übrigen auch über den eigenen Planungen für dieses Jahr. Komme ich zu der nächsten Seite. Hier wollen wir Ihnen einfach nur noch mal kurz aufzeigen, die Risikostruktur in dem Unternehmenskundenportfolio. Sie sehen, dass das sehr ordentlich ist und auch hier die im Ausfall befindlichen Teile weitestgehend abgesichert sind durch die Garantie. Komme ich auf die Seite 11, den Bereich Immobilienkunden. Ich denke, dass es eine sehr erfreuliche, weiterhin eine sehr erfreuliche Entwicklung ist. Wir haben hier gute Erträge. Wir haben hier eine sehr effiziente Organisation mit einer sehr geringen Cost-Income-Ratio. Und wir haben hier ein stabiles Ergebnis, was auch hier deutlich über unseren eigenen Planungen liegt. Lassen Sie mich noch ganz kurz was sagen zur Neugeschäftsentwicklung. Das sieht jetzt rein optisch nicht so schön aus. 2,9 Milliarden im Vorjahr und 1,9 Milliarden jetzt in den ersten 6 Monaten. Das liegt daran, dass wir ein extrem gutes erstes Halbjahr 2015 zu verzeichnen hatten. Sie sehen, wenn Sie nach rechts schauen, in 2015, was wir dann tatsächlich an Neugeschäft gemacht haben in 2015, das lag bei 4,5 Milliarden Euro. Das heißt, wir hatten deutlich eingebremst das Geschäft und wir sind mit den 1,9 Milliarden Euro im ersten Halbjahr insofern voll auf Plan. Wir gehen davon aus, dass wir rund 4,2 Milliarden Euro Neugeschäft in 2016 machen wollen. Also das ist eine ganz sehr, sehr vernünftige Entwicklung, die wir hier haben. Müssen Sie nur wissen, wenn Sie auf die Zahlen kommen, woher das kommt. So, dann würde ich auch hier ganz gerne kurz auf die Portfolioqualität eingehen. Die ist sehr, sehr gut. Wie Sie wissen, haben wir ein deutsches Immobilienportfolio. Wir haben ja seit 2009 machen wir ja quasi kein Immobiliengeschäft mehr im Ausland. Wir haben hier nach wie vor sehr gute Risikostrukturen in dem Portfolio. Ich glaube, es ist sehr beeindruckend, wenn man sich dieses Portfolio mal anschaut, welche gute Risikosituation hier vorherrscht. Dann würde ich gerne auf den Shipping-Bereich kommen. Das ist die Seite 13. Sie sehen hier, dass wir im Neugeschäft rund 200 Millionen Euro gemacht haben. Deutliches Absenken gegenüber letztem Jahr. Das ist genauso gewollt und auch gesteuert. Wir lagen zwar in unseren Planungen ein bisschen drüber, aber auch aufgrund der nach wie vor schwierigen Schifffahrtsverhältnisse sind wir hier sehr, sehr vorsichtig unterwegs und das spiegelt sich dann eben auch hier in dem Neugeschäft. Im Übrigen sehen Sie auf der rechten Seite die Bestandsentwicklung. Wir sind eben seit 2011 dabei, auch das Kernbankportfolio laufend zu deleveragen im Shipping-Bereich und nicht zuletzt auch durch Unterstützung der Ländertransaktion, aber insbesondere auch durch laufende Tilgungen und Restrukturierungsmaßnahmen waren wir in der Lage, das Portfolio jetzt noch auf einen ERD von 12,9 Milliarden runterzufahren. Die Ergebnissituation ist negativ. Das Ganze ist vor Kompensationswirkung, das muss man immer dazu sagen. Wir liegen bei 227 Millionen Euro Verlust und getrieben von Risikovorsorge in der Kernbank wohlgemerkt. Und wenn man mal das Sanierungsportfolio Shipping quasi extrahiert, wir haben das links kurz aufgezeigt in dem ersten Bullet, dann hätten wir mit minus 13 Millionen Euro ein besseres Ergebnis, aber gut, sei es drum, das ist halt da. Nur nochmal für Sie, dass Sie dann ein Gefühl bekommen, wie der Rest, also der Nicht-Sanierungsbereich hier performt hat. Die Risikostruktur sehen Sie dann auf der Seite 14. Ich glaube, da muss ich nichts zu sagen. Das ist kein gutes Portfolio. Gleichwohl ist natürlich ein Großteil des Portfolios durch die Sunrise-Garantie auch abgesichert, was uns da natürlich an der Ecke ein bisschen hilft. Genau das zeigen wir eigentlich auch nochmal dann auf der Seite 15. Wie gesagt, 12,9 Milliarden Portfolio, davon Performing 9 Milliarden, Non-Performing 3,9 Milliarden Euro. Sie sehen dann rechts die Verteilung auf Container, Massengutfracht, also Bulker, Tanker und sonstige. Wichtig eben nochmal die von mir eben erwähnte Portfolioabsicherung durch die Zweitverlustgarantie. Es ist eben das, so, dass 3,4 Milliarden Euro auch tatsächlich abgesichert sind von dem Non-Performing-Teil und zusätzlich nochmal von dem Performing-Exposure 5 Milliarden Euro. Das heißt, die Gesamtabdeckung in der Kernbank liegt bei 8,4 Milliarden Euro. Dann kurz die Entwicklung im Schifffahrtsmarkt. Es ist so, dass man kann eigentlich sagen, der Schifffahrtsmarkt auf einem durchgehend niedrigen Niveau stagniert. Ich sag mal, die Steigerungsraten, sei es nun gegenseitig Verschlechterung oder auch Verbesserung, sind eben auf einem sehr geringen Niveau und verlaufen in der Regel sehr flach. Darauf müssen wir uns alle in der Industrie einstellen. Wir sind hier auch sehr vorsichtig, was die Prognosen angeht. Ohnehin ist es so, dass wir hier nur auf externe Prognosen abstellen, auf MSI und Marsoft. Ich glaube, es ist auch nochmal ganz wichtig, das zu erwähnen. Und wir gehen davon aus, für das Shipping-Portfolio auch im zweiten Halbjahr Risikovorsorge zu sehen und auch weitere Rating-Migrationen. Wie gesagt, ich glaube, das ist kein HSH-Nordbank-spezifisches Phänomen, das ist industrieweit im Moment der Fall. Dann würde ich gerne nochmal auf die Kernbank in Summe eingehen. Abschließend sozusagen Neugeschäftsentwicklung 4,9 auf 3,5. Ich hatte Ihnen erläutert, woher das kommt. Wir sind da nicht unzufrieden mit, weil es erklärbar ist. Und wir gehen davon aus, dass wir im zweiten Halbjahr weiter ordentliches Neugeschäft machen werden und wir werden auch in der Lage sein, die Lücke hier weiter zu schließen. Dann rechts die Grafik, das ist immer nochmal ganz wichtig, die Verteilung des Portfolios in der Kernbank, das ist eben sehr ausgeglichen, wobei der Shipping-Bereich weiter abnehmen wird. Ich glaube, wir hatten schon zum 31.12. Ihnen gesagt, ich glaube, damals war es das erste Mal, dass der Shipping-Bereich nicht das größte Segment darstellte. Und wie gesagt, wir gehen davon aus, dass das hier auch sich weiter reduzieren wird. Dann auf der Seite 18 sehen Sie nochmal das Kernbankportfolio in Summe nach Ratingklassen. Uns ist insbesondere die rechte Grafik hier wichtig. Da sehen Sie nämlich, dass die Non-Performing Exposure ohne Sanierung Shipping in der Kernbank bei 3% liegt. Das Bild kennen Sie, ist aber uns nochmal immer wieder wichtig, und das zu erwähnen, dass das Non-Shipping-Portfolio eine sehr gute Qualität hat. Und wir auf der anderen Seite natürlich im Shipping über die Garantie und auch über die Maßnahmen, die wir hier einleiten, auch entsprechende Entlastungen anstreben und auch erzielen. Auf der Seite 19 sehen Sie dann die RU, also die Restructuring Unit, die mit 90 Millionen Minus hier das erste Vorsteuern, das erste Halbjahr abgeschlossen hat, vorher plus 79 Millionen Euro. Ich sage mal so, das ist jetzt das normale Bild, was wir sehen werden. Die Garantiestruktur wurde renoviert. Das Finanzbild wird nicht mehr verkleistert durch Zusatzprämieneffekte, Forderungsverzichtseffekte, wovon insbesondere in der Vergangenheit die RU auch sehr stark profitiert hat, das muss man einfach so sagen. Und wir gehen davon aus, so wie auch eingangs gezeigt, davon aus, dass die RU nachhaltig noch Verluste machen wird. Ich glaube, positiv ist auf der anderen Seite der Abbau des Portfolios. Wir haben es geschafft, mit Hilfe auch der Ländertransaktion natürlich, das Portfolio um rund 33% zu verkleinern. Ich glaube, das ist eine sehr gute Leistung und zeigt auch nochmal hier die Kapazitäten, die wir haben, auch intern, was die Restrukturierung dieses Portfolios angeht. Auf der Seite 20 nochmal gegenübergestellt, wo die Ergebnisse in Kernbank und RU im Einzelnen kommen. Ich möchte da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Wenn da Fragen zu sind, können wir die gerne besprechen. Würde ich gerne auf den Konzern kommen, und zwar hier dann gehen auf die Seite 23, Ergebnis vor Steuern, wie erwähnt, liegt bei 171 Millionen Euro, nach Steuern bei 143 Millionen Euro, hier ein bisschen besser als im Vorjahr, das kommt zum einen, was sind die Quellen, sehr, sehr gute Gesamterträge, sehr guter Zinsüberschuss. Wir haben eine deutliche Reduktion in den Verwaltungsaufwendungen zu berichten. Die Nettorisikovorsorge positiv, ich erläutere Ihnen das gleich, woher das kommt. Wir haben Garantiegebühren von 126 Millionen verbucht. Wir haben auch, wie alle Häuser, im ersten Halbjahr vollständig die Bankenabgabe, die Einlagensicherung und die Beiträge zur Einlagensicherung von 63 Millionen Euro getragen. Und wir haben, das ist auch nochmal ganz wichtig in der Einwertung, ein Restrukturierungsergebnis von minus 98 Millionen Euro. Hier haben wir die gute Ertragssituation natürlich auch genutzt und aber auch nutzen müssen, entsprechende Rückstellungen für unsere Abbaumaßnahmen sowohl auf der Sach- als auch auf der Garantie, auf der Personalkostenseite zu begleiten. Wir haben entsprechend Rückstellungen hier gebildet. Risikovorsorge sehen Sie auf der rechten Seite, plus 151 im Konzern. Wie gesagt, zum einen Kompensationseffekte, zum anderen Auflösungen in den Portfolien. Und der dritte Faktor, den wir hatten, ist, dass wir im Rahmen der Abrechnung der Ländertransaktion sogenannte Zinsschäden abgerechnet haben, was die Kompensationswirkung der Garantie erhöht. Dem Ganzen standen gegenüber Nettorisikovorsorge von 520 Millionen Euro, wo gemacht Nettorisikovorsorge, darin enthalten sind über 600 Millionen Risikovorsorge im Schiff, während wir in den anderen Segmenten und Assetklassen Auflösungen zu verzeichnen hatten. Komme ich auf die Seite 24. Neugeschäft haben wir darüber gesprochen. Die Cost-Income-Ratio auch. Die RWAs haben sich reduziert von 37,4 Milliarden auf 34,5 Milliarden Euro. Die Kapitalquote, also die CET1, hat sich um 1,2 Prozentpunkte verbessert auf sehr beachtliche 13,5%. Gesamtkennziffer liegt bei 22,2%. Dann auf der Seite 25, Bilanzsumme entsprechend der Deleveraging-Strategie hat sich weiter planmäßig reduziert, liegen bei 91 Milliarden Euro. Die Leverage Ratio im Peer-Vergleich überdurchschnittlich gut mit 6,8%. Rechts sehen Sie Bail-in-Quote und LCR, also Liquiditätskennzahlen. Lassen Sie mich insbesondere zu den Liquiditätskennzahlen oder zur Liquiditätssituation sagen, dass wir noch nie so gut, also zumindest in den letzten 3,5 Jahren noch nie so gut dagestanden haben wie jetzt aktuell. Wir haben hier sehr auskömmliche Quoten. Und unsere Liquiditätskennzahlen in Summe sind sehr, sehr grün im Moment. Dann nochmal Line-Item by Line-Item. Konzernzinsüberschuss gesunken. Das hängt damit zusammen, dass wir deleveragen und zum einen und zum anderen, dass wir natürlich leider auch getroffen sind von Ratingmigrationen, von Zinsloszustellungen im Shipping-Bereich, wo entsprechende Erträge verloren gehen. Nichtsdestotrotz sind wir mit dem operativen Zinsergebnis im Kundengeschäft sehr zufrieden. Dann auf der folgenden Seite, Seite 27, die sonstigen Ertragskomponenten, Provisionsüberschuss sinkt im Zuge der etwas hinter dem Vorjahr und auch hinter Plan liegende Neugeschäftsentwicklung. Das Positive, was man, glaube ich, herausstellen muss, ist, dass 82% im Kernbankportfolio hier generiert werden. Das heißt, der Anteil auch an Restrukturierungsfees, den wir in der EU hatten, der ist zwar schön, ja, aber wir versuchen eben hier insbesondere uns auf unser Kerngeschäft auch zu fokussieren. Handelsergebnis. Lassen Sie mich da ein bisschen näher nochmal drauf eingehen. Es ist schon so, dass das Zinsniveau, das sehr niedrige Zinsniveau, uns da auch ein bisschen zu schaffen macht. Wir haben im ersten Halbjahr 2016, wie Sie wissen, auch in den langen Laufzeiten mittlerweile negative Renditen erreicht. Und das führt bei uns im Handelsergebnis insbesondere aus der Bewertung auch von Kundenderivaten, sogenannten Credit Value Adjustments, auch zu ein bisschen überplanliegenden Belastungen. Das muss man einwerten, wenn man sich das Ergebnis in Summe anschaut. Und im Finanzanlageergebnis ist es so, dass wir hier auf der anderen Seite Wertpapierkäufe getätigt haben. Wir haben Zuschreibungen bei der HETA. Das Thema kennen Sie. Ich glaube, wir lagen mal bei 63% in der Bewertung. Das ist eine Fair Value-Bewertung hier. Die Diskussion dort in Österreich schreiten ja voran und wir haben jetzt zugeschrieben, einfach auf Basis der Marktwerte, auf 85%, auf 85%. Allerdings geht das nicht 1:1 ins Ergebnis, sondern wird über die gegenläufige Kompensationswirkung wieder auf Null zurückgeholt quasi, beeinträchtigt aber natürlich hier das Finanzanlageergebnis positiv. Hat man noch ein paar Abschreibungen auf Beteiligungen im Flugzeugbereich, aber nichtsdestotrotz in Summe positive Entwicklung hier. Dann Risikovorsorge. Ich glaube, das ist nochmal wichtig, das tiefer zu legen. Ich hatte ja erwähnt, 151 Millionen Euro. Wir haben immer aufgezeigt, wie sich das auf EU und Kernbank aufteilt. Und die Kompensation ist nicht bei 671 Millionen Euro. Vielleicht noch soweit, wir unterscheiden hier nicht zwischen Risikovorsorge und Sicherungszusammenwirkung im Kreditderivat. Wir haben das hier alles zusammengezogen, weil es am Ende des Tages eins ist. Und die in der Kompensation zeigen sich eben zusätzlich Effekte aus der Abrechnung von Zinsschäden unter der Garantie. So dass das etwas überkompensiert wird in Summe. Dann Seite 29, hatte es schon erwähnt, Aufteilung der Netto-Risikovorsorge vor Kompensation auf die einzelnen Asset-Klassen. Hier sehen Sie nochmal, dass insbesondere der Schifffahrtsbereich mit 625 Millionen Euro zu Buche schlägt. Ich erinnere nochmal, wir hatten ja zum 31.12. 3 Milliarden Euro hier Risikovorsorge gebildet. Jetzt nochmal 625 Millionen Euro. Wir sind auch vorsichtig, was das zweite Halbjahr angeht. Ich glaube, dass wir sicherlich noch hier in dem Portfolio eine weitere Risikovorsorge zu bilden haben werden im zweiten Halbjahr. Dann auf der Seite 30 den Verwaltungsaufwand nochmal aufgerissen nach Personalaufwand, Sachaufwand, Abschreibungen. Wie gesagt, hier zeigt sich die positive Entwicklung, die wir haben vor dem Hintergrund der eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen. Wir streben, wie gesagt, an 45% Cost-Income-Ratio. Unten links sehen Sie nochmal den Effekt aus den gebildeten Rückstellungen für Personal- und Sachaufwandsabbau. Der ist eben angestiegen auf 98 Millionen Euro. Ich sage mal so, wir haben ganz bewusst auch die gute Ertragssituation im ersten Halbjahr genutzt, um hier auch entsprechende Rückstellungen in Summe bilden zu können. Seite 32, das sind die gewohnten Bilder zur Abdeckung, Risikoabdeckung der Portfolien durch die Garantie. Ich würde da gerne drüber springen, wenn Sie auch hier Fragen haben, sehr gerne, aber eher etwas zum Nachlesen. Dann auf der Seite 33 nochmal die NPE-Entwicklung. Wir haben ja umgestellt von der NPL auf die NPE-Nomenklatur auf der Aufsicht, liegen bei 13,8 Milliarden Euro, 16% in Summe. Auf der rechten Seite sehen Sie, wie sich das aufteilt auf Kernbank und RU. Leider noch ein sehr hoher Anteil in der Kernbank auch an ausgefallenen Shipping-Assets, aber das ist halt so. Ziel ist, dass wir unsere NPE-Quoten auf rund 11% per Ende 18 reduzieren. Auf Basis der eingeleiteten Maßnahmen gehen wir auch davon aus, dass wir das schaffen werden. Dann auf der Seite 34 sehen Sie nochmal die NPE-Abdeckung mit Risikovorsorge. Wir liegen bei einer Coverage-Ratio von 48%. Das denke ich ist recht ordentlich. Auf der rechten Seite sehen Sie, zeigen wir Ihnen auch regelmäßig, wie sich das Neugeschäft entwickelt hat seit 2011. Wir haben hier eine NPE-Quote von 1%. Der einzige Ausreißer hier ist leider auch der Schifffahrtsbereich mit einer Quote von 6,8%. Dann auf der nächsten Seite haben wir nochmal dargestellt die Entwicklung der Garantieprämien. Hier sehen Sie eben die Entlastungswirkungen. Auf der Seite 36 sehen Sie, ist glaube ich sehr wichtig, nochmal die Entwicklung der Kapitalquote, weil die liegt jetzt bei 13,5%. Wir haben hier durch die RWA-Entlastungsmaßnahmen gewonnen. Wir haben durch das gute Ergebnis im ersten Halbjahr entsprechend die Quote steigern können. Gegenläufig laufen Übergangsregelungen nach Basel III. Fully loaded liegen wir bei guten 12,8%. Der Seite, das ist jetzt nicht hier gerade, eine Sekunde bitte. Auf der nächsten Seite sehen Sie nochmal Gesamtkennziffern und EAD-Entwicklung. Dann Seite 38, Bail-In-Quoten 11,6%, leicht verbessert. Und damit wäre ich auch durch und würde gerne dann einen kurzen Ausblick Ihnen geben. Sie haben in meinen Worten gehört, wir sind sehr, sehr zufrieden jetzt mit dem ersten Halbjahr. Wir glauben aber auch, vorsichtig sein zu müssen. Ich habe Ihnen berichtet über die Schifffahrtsentwicklung, die weiter nicht gut ist. Und wir müssen sehen, was wir da jetzt im zweiten Halbjahr mit machen. Wir haben ein sehr herausforderndes Marktumfeld weiterhin. Wir sind an einem Niedrigzinsniveau. Ich sage mal, die deutsche Bankenlandschaft in Summe leidet unter einem sehr hohen Wettbewerbsdruck. Es ist sehr viel Liquidität im Markt. Das ist eben für alle Banken ein Thema. Insofern sind wir, sagen wir, verhalten optimistisch, vorsichtig, wie auch immer Sie das interpretieren wollen, für das zweite Halbjahr. Wir haben ein Ziel, ein positives Ergebnis zu zeigen am Ende des Jahres. Auch da gehen wir davon aus, auch jetzt noch davon aus, ob wir die 170 Millionen jetzt so halten können, müssen wir sehen. Wie gesagt, wir gehen davon aus, dass wir positiv landen, aber sicherlich auf einem in Summe wahrscheinlich niedrigen Niveau. Insofern, wie gesagt, ein Verhalten optimistischer Ausblick in die Zukunft von unserer Seite. Soweit wäre es von meiner Seite und ich stehe selbstverständlich gern für Fragen zur Verfügung und herzlichen Dank.
Vielen Dank. Wir beginnen dann nun mit der Frage- und Antwortkonferenz. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte Stern 1 auf Ihrer Telefontastatur. Wenn Ihre Frage an der Reihe ist, werde ich Sie direkt auffordern, sie zu stellen. Falls Sie Ihre Frage zurückziehen möchten, drücken Sie bitte Stern 2. Drücken Sie bitte nun Stern 1 für Ihre Fragen oder Wortmeldungen. Danke. Herr Michael Teig von UniCredit, bitte stellen Sie Ihre Frage.
Ja, guten Tag. Kurze Frage zur Restructuring Unit. Ich habe jetzt gesehen, es gibt noch ein Exposure auf Default von 21,5 Milliarden. Können Sie da einen Ausblick geben, wie da ungefähr das Fälligkeitsprofil ist, beziehungsweise ob Sie dann auch aktiv das reduzieren, wie da die Planung ist, wie da eine Reduktion stattfindet und wie schnell? Danke.
Ja, mache ich sehr gerne. Also erstmal das Fälligkeitsprofil. Ich glaube, man muss immer unterscheiden zwischen dem juristischen Fälligkeitsprofil und dem wirtschaftlichen Fälligkeitsprofil. Ein Großteil des Portfolios ist fällig, weil ausgefallen und natürlich auch teilweise fällig gestellt. Es ist einfach natürlich, es ist Shipping drin und wir haben hier, sagen wir mal, müssen wir den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Portfolios quasi leben. Es ist so, dass wir unter anderem natürlich jetzt eine Transaktion vor uns haben, nämlich das Marktportfolio, die 3,2 Milliarden Euro. Damit werden wir das weiter entlasten, sage ich mal. Und ansonsten gehen wir davon aus, dass wir, das nämlich vielleicht gar nicht auf die AU springen, sondern aufs Referenzportfolio in Summe, was noch, also das Sunrise gedeckt, das garantierte Portfolio in Summe, was aktuell noch bei rund 32 Milliarden Euro liegt. Da gehen unsere Planungen aktuell davon aus, dass wir das bis Ende 20 auf irgendwas bei 15, 16, 17 Milliarden Euro abbauen werden. Aber wir sind sehr aktiv, was Abbau angeht. Es sind ja auch unterschiedliche Assetklassen drin und gerade im Immobilienbereich, auch im Energy-Bereich und so weiter, Aviation-Bereich sehen wir auch sehr gute Marktkonditionen und wir nutzen eigentlich jede Chance, das abzubauen. Wir müssen das aber auch immer garantieschonend machen, das muss man auf der anderen Seite auch sagen. Und das bremst uns dann so ein bisschen auch immer im Abbau, weil wir können ja auch nicht zu jedem Preis verkaufen, wenn die Cashflow-Erwartungen aus dem Portfolio noch besser sind, was ja dann auch für den Garantiegeber gut wäre.
Genau. Und die Aussage mit dem Marktportfolio 3,2 Milliarden ist nach wie vor bis Mitte 2017, das dann umzusetzen.
Absolut.
Okay, gut, danke schön.
Für weitere Wortmeldungen drücken Sie bitte wieder Stern 1. Danke. Im Moment sind keine weiteren Wortmeldungen auf der Konferenz.
Vielen Dank. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn sich im weiteren Verlauf noch weitere Fragen auftun, bitte wie gewohnt adressieren Sie die dann direkt ans Investor Relations. Ansonsten würden wir uns für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wünschen Ihnen natürlich ein schönes sonniges Wochenende. Wiederhören.
Ja.
Vielen Dank an Herrn Löwe und an alle Teilnehmer dieser Konferenz. Einen schönen Tag noch. Auf Wiederhören.